Hi, willkommen bei Folge 19 vom krachfink.de Podcast. Letztes Mal gab es die sogenannte Technikfolge mit Schränk, Schränk und Lala, die wir etwas unprofessionell aufnehmen mussten, die aber inhaltlich überzeugte. Dazwischen war das Internet uns bei den Aufnahmen mal wieder wohlgesonnen, aber bei dieser Folge jetzt mussten wir wieder per Zoom aufnehmen. Deshalb ist der Klang auch nicht so gut wie sonst, aber hey, dafür sind die beiden Musikerinnen ganz zauberhaft. Zu Gast waren die Hamburger Rapperin Finna und die Elektropop-Musikerin Ira Atari. Die beiden haben einen Song zusammen gemacht, produziert von Spoke, in dem es um Ängste geht. Wir haben auch über ihre Erfahrung im Musikgeschäft gesprochen. Beide sind beim Label Audio Lead, ihre aktuelle Situation, die Tour d'Amour und darüber, was sie glücklich macht. Viel Spaß damit! Wie geht es euch denn?
Ja, momentan ziemlich gestresst. Also einmal Corona ist voll der Abfuck, so der nicht aufhört irgendwie. Ich merke auch, wie mein Bock immer mehr sinkt auf jeden Fall. Und ich die ganze Zeit denke, Mann, ey, jetzt impfen, jetzt testen, jetzt super geil, jetzt soll es endlich wieder losgehen. Aber merke auch, dass das einfach irgendwie verdammt lange dauert alles, bis es halt irgendwie weitergeht. Genau, und ansonsten bin ich gerade viel mit der Tour d'Amour eingespannt und freue mich total, dass das jetzt gestartet ist, endlich nach einem Jahr. Und heute ist der Beitrag mit Peaches online gegangen, was auch mega aufregend für mich war heute. Mir war oft schlecht heute, weil ich dachte, oh, heute sehen das ganz viele Leute. Und für mich war das, glaube ich, richtig aufregend.
Ja, ich habe es vorhin gesehen, während du mich angerufen hast. Das war für mich sehr aufregend. Habe ich dir ja gesagt, auf einmal, hä, wieso ist sie jetzt am Telefon? Wie sieht es denn bei dir aus, Ira? Wie geht's dir?
Also mir geht es ein bisschen auch so wie Finna. Das ist jetzt langsam sozusagen, ist man das Ganze so ein bisschen überdrüssig, sagen wir mal. Trotzdem ist der Lockdown jetzt nicht so schlimm für mich, sagen wir mal. Ich bin halt gerne alleine und so. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut, manche Sachen. Ja, ich kann so vor mir hin dödeln und ich gebe halt Online-Klavierunterricht. Ja, ich mache halt eigentlich normalerweise Präsenzunterricht, aber jetzt Online-Klavierunterricht funktioniert ganz okay. Ist ein bisschen nervig, aber funktioniert. Und sonst schreibe ich auch wieder ganz viele Songs. Das habe ich vorher nicht so gemacht. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut.
Ich finde es so gut, dass ihr mir jetzt beide so eine spontane und ganz offene Antwort gegeben habt, weil ich habe die Frage natürlich mit einem Hintergrund gestellt. Ihr kennt ja diese Frage. Wie geht's dir? Ist ja wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage, auf die am meisten gelogen wird. Ne? Da haben wir schon mal den ersten Bogen zu den Songs, den ihr zusammen gemacht habt, weil ich meine, es gibt ja diese Standardfloskel, ne? Wie geht's? Ja, es geht so. Oder wie geht's? Ging schon besser. Oder naja, muss ja. Beantwortet ihr die Frage so ehrlich wie möglich oder gehört ihr auch zu denen, die dann mal so abfloskeln? So?
Ich frage ja jeden Schüler, der reinkommt, wie geht's dir? Also, oder wenn, ne? Und wenn die mich dann fragen, wie geht's dir, dann sage ich tatsächlich erstmal, warte kurz, ich muss kurz überlegen, weil man muss ja eigentlich wirklich erstmal kurz überlegen, ne? Sonst sagt man immer gut oder so und dann, ja. Also ich bin mehr so die dann ihre ehrlichen Sachen sagen.
Schlimm ist es dann, wenn die Leute das dann so, wenn man dann richtig loslegt, also mir geht es eigentlich gar nicht gut und zwar folgendes und man merkt, okay, die wollten es gar nicht wissen. Ja, das finde ich mal ganz schlimm. Weil du denkst, ja, jetzt lasse ich mal raus und dann irgendwie so, ja, nee, also so genau, ich gehe dann mal.
Wie so, Hilfe, tschüss. Genau.
Ja, ey, das ist mir schon so oft passiert, ey. Ja, ne? Ich schwöre. Ich dachte, also, niemand ist interessiert so, ey. Niemand war nicht interessiert. So.
Ja. Ihr habt viele Dinge gemeinsam. Ihr seid beide bei Audio Lead, ihr macht beide Musik und ihr spielt beide Klavier.
Aber ich nicht so gut wie Ira, das will ich dazu sagen.
Naja.
Die Frage ist ja ein bisschen, was ist denn gut? Du bist ausgebildete Klavierlehrerin, Ira. Ich kann mir jetzt bei dir schwer vorstellen, dass du nur Wert auf die Technik legst. Es gibt ja viele Dinge, die jemanden gut machen, der ein Instrument spielt. Aus meiner Sicht spielt Finna sehr schön. Also.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also natürlich ist nicht nur die...
Falsches.
Nein. Nein. Ich sage so zum Beispiel auch zu den Schülern, die dann so perfekt das alles spielen wollen, dass, also wenn das Lebendige fehlt oder wenn die Hingabe und so weiter fehlt, dann will das keiner hören. Das interessiert niemanden. Mhm. Also wenn man damit etwas aussagt mit seinem Spiel, was ja viel schwieriger ist als mit der Stimme oder mit dem Gesang, ne, weil man hat ja noch Wörter und was weiß ich, ist natürlich am Instrument viel schwieriger zu auszudrücken. Aber, und deswegen ist nicht jemand, der fehlerfrei spielt, der Gute, sondern derjenige oder diejenige, die da eben mit Hingabe das macht.
Mhm. Also die Tatsache, dass ihr beide bei einem Label seid, heißt ja noch lange nicht, dass man zusammen Musik machen muss. Ihr habt das jetzt aber gemacht, und zwar habt ihr einen Song zusammen gemacht. Wie kam es denn dazu, dass ihr beide gesagt habt, wir widmen uns diesem Thema und wir machen was zusammen?
Wir haben uns irgendwie nach ewig langer Zeit irgendwie mal wieder gesehen so, und es fühlte sich an wie direkt wieder connected sein. Also es war so, wir saßen im Auto und da fing schon direkt der Deep Talk an, so, ich glaube, die fahrende Person war auch total irritiert, so, was geht denn jetzt? Also, wir haben uns erstmal über unsere Lebensgeschichte der letzten Jahre abgedatet. und ich glaube, die fahrende Person dachte sich auch so ein bisschen so, okay, was geht heute? So, alles mega Deep Talk sofort, also auf jeden Fall krass. Ja, und dann kam so die Idee in den Raum, irgendwie, hey, lass doch mal zusammen irgendwie einen Song machen, vor allen Dingen, weil wir beide uns halt so abgedatet haben, auch über Panikattacken, über das, was uns halt vor allen Dingen irgendwie auch psychisch gerade so beschäftigt, so was in unserem Leben so passiert und so. Und haben dann gemerkt, so, ja, bei mir ist genauso, ja, bei mir auch. Ja, bei mir ist aber nochmal anders, ja, bei mir ist auch übrigens so und so.
Ja, total.
Und dann Frage in den Raum gestellt, ich glaube, von Lars, ne, so, ey, wollt ihr nicht ein Feature zusammen machen? Und dann dachten wir so, ey, auf die Idee sind wir selber schon gekommen.
Edgy Badgy.
Hätten wir eh gemacht, so, also sowieso, also war die Liebe gleich da. Und genau, und dann hatte ich irgendwie gerade noch so eine Skizze irgendwie über engste Freunde, ne, irgendwie, wo ich irgendwie die super wackelig war, also da war noch nichts eigentlich so richtig da. Klingt, glaube ich, auch null mehr so, wie es mal war. Mhm. Aber das ist ja gerade das Geile irgendwie, ne? Dass wir dann, dass ich dann dir das geschickt, da haben wir uns in Berlin getroffen, irgendwie, du hast Klavier eingespielt, wir haben uns dann irgendwie ans Producing gesetzt. Dann war klar, okay, wir brauchen noch eine Person irgendwie. Und da, genau, auf meiner Tour haben wir dann Spoke irgendwie nochmal mit ins Boot reingeholt, weil Spoke ist auch genauso ging und auch öffentlich halt schon über Panikattacken auch geredet hat. So. Und dann kam da voll die Dream-Intense-krachige Combination zusammen auf jeden Fall.
Die bei mir auf jeden Fall extrem was ausgelöst hat, schon alleine durch einzelne Zeilen. Du hast jetzt gesagt, der Song heißt Ängste, Freunde, aber nicht Ängste im Sinne von nah beieinander, sondern Ängste im Sinne von der Emotion. Und du hast auch schon angedeutet, worum es geht. Es geht eigentlich darum, wenn man Panikattacken, wenn man Ängste hat, wie man sich dann fühlt, also was die körperlichen Reaktionen sind, wie man sich dann auch ja als schwach empfindet, dass man das immer wieder hat, dass man damit zu kämpfen hat, woher das kommt, man struggelt einfach damit. Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch quasi ausgetauscht darüber, wie das bei euch aussieht, und das hat euch geholfen. War das auch die Hauptmotivation, um diesen Song zu machen, einfach anderen zu zeigen, hey, schau mal, uns geht's auch so und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, darüber zu reden?
Also Ira war auf jeden Fall die Impulsgeberin, die einfach gesagt hat, so, lass mal einen positiven Song daraus machen, weil wir können ja damit umgehen und wie geil ist das denn bitte und so, und lass mal aus dieser Opferposition rauskommen und halt irgendwie gemeinsam zeigen, dass es halt möglich ist, damit halt einen guten Umgang zu haben und damit zu leben. Und das fand ich, also das kam von Ira und das fand ich mega geil, so, weil ich bin immer so eine, die opfert dann schnell rum, so. Und Ira meinte so, nee, ey, lass mal so richtig so einen Party-Smasher daraus machen, so. Was ich voll geil fand, also mega schön.
Genau, so ist es auch, ein Party-Smasher, also Party ist ja eigentlich was Positives und die Thematik, wie du eben sagtest, denkt man eigentlich, sie wäre negativ, aber alleine dadurch, dass ihr dieses Wort Freunde reingebracht habt, hat es ja irgendwie so einen anderen Dreh bekommen. Trotzdem irritiert mich dieses Wort Freunde noch so ein bisschen. Könnt ihr da mal drauf eingehen, warum ihr das Wort Freunde, das ja als positiv und was man gerne um sich hat, warum ihr dieses Wort da eingewebt habt?
Ja, ich glaube, bei Freundschaften ist es halt auch immer so, ne? Also man ist halt befreundet so und dann kennt man sich halt super lange so. Und da gibt es auch immer mal Streit, man fühlt sich mal nicht wohl miteinander so. Es gehört aber irgendwie auch zu einem so oder ja zu der eigenen Person auch irgendwie, ne? Gerade wenn man jemanden wirklich lange kennt, so, dann kennen das, glaube ich, auch alle, dass auch dann Freundschaften manchmal was sehr Kompliziertes, Anstrengendes auch an sich haben können so. Und dass da halt nicht nur, also ich finde, Freundschaft ist nicht immer positiv so, ne? Vor allen Dingen, wenn nicht die Freundin oder Freund irgendwie genau das macht, was man halt erwartet oder sich wünscht oder so, ne? Mhm. Also dann ja, kommt man da auch schnell mal auseinander so und findet aber vielleicht wieder zueinander. So. Mhm. Also ich finde auch, Freundschaft ist halt was total Komplexes und deswegen finde ich, ist Freundschaft auch richtig auch an dieser Stelle.
Geht es da auch um das Akzeptieren, damit ja, umgehen zu können? Oder?
Ja, das wollte ich genau sagen. Das geht eigentlich um die Akzeptanz, dass man Krankheiten, blöde Sachen, ich habe zum Beispiel, seit ich 16 bin, Tinnitus und habe erstmal total, haben mich alle verrückt gemacht, sodass ich dachte, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste der Welt. Aber wenn man dann sozusagen den Frieden damit, seinen Frieden damit macht oder beziehungsweise das akzeptiert und annimmt, ich würde ihn jetzt vermissen, wenn ich ihn nicht hätte. So sagen wir mal, ne? So ganz doof gesagt.
Hm. Ich habe auch einen. Weißt, ich kann das total nachvollziehen.
Ja.
Also, wenn ja, man sich darauf konzentriert und auch mit den Panikattacken oder mit Angst, die man hat, das ist, glaube ich, wirklich der wesentliche Punkt, wenn man sich darauf konzentriert. Hier ein bisschen mit deinem Mikrofon das mal festhalten, weil sonst kriege ich das nicht raus. Das hört sich ganz schlimm an.
Ja. Okay, okay.
Also wenn man das akzeptiert und sich nicht so drauf konzentriert, dann ist es irgendwie leichter. Das ist ganz seltsam. Ne? Man kann sich da reinsteigern. Ja. Wobei ich finde, reinsteigern ist auch schon wieder so eine Formulierung, die das Ganze so ein bisschen ins Negative zieht. Und genau da ziehe ich komplett meinen Hut vor euch, dass ihr euch da traut, so darüber zu sprechen. Und zwar gar nicht so im Sinne von, ich habe das vielleicht selbst, sondern ich hätte wahnsinnige Angst, irgendjemand auch damit zu triggern. Also mit Formulierung oder mit dem Ansprechen von diesem Thema. Weil es kann ja theoretisch sein, dass irgendjemand zu Hause sitzt, diesen Song anmacht und damit alleine ist. Ne?
Wir haben auch tatsächlich gedacht, ob wir da eine Triggerwarnung davor setzen vor diesen Song. Mhm. Dann haben wir mit so ein paar Leuten gesprochen, die auch davon betroffen sind und die meinten, dass es noch im Rahmen ist, sagen wir mal, so wie wir das jetzt gemacht haben. Aber klar, das stimmt.
Und vor allem, dass sich auch Leute empowered gefühlt haben. Ne? Also die Leute meinten halt vor allen Dingen auch, dass sie sich empowered fühlen dadurch, ne? Und gar nicht so alleine gelassen damit fühlen, sondern eher so sich gehört fühlen und gesehen fühlen so. Und dadurch, dass es halt irgendwie auch einen sensiblen und aufbauenden Beat hat, so man sich nicht danach irgendwie in einer Panikattacke auf einmal wiederfindet, sondern eher mit einem gewissen Abstand zu Panikattacken halt wiederfindet. So.
Kriegt ihr viele Rückmeldungen zu diesem Song, dass Leute wirklich konkret auf euch zukommen und auch über ihre Ängste sprechen?
Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Aber die Resonanz hat sich, glaube ich, insgesamt ziemlich zurückgehalten. So, ne? Also bei anderen Songs gab es immer mehr Reaction, aber ich glaube, das ist auch vielleicht, weil es ein sehr spezielles Thema ist. So, ne?
Glaube ich auch.
Und war es bei dir, Ira?
Eigentlich auch ähnlich. Also ich spreche schon mit vielen Menschen darüber und ich habe so das Gefühl, dass jeder immer weiß, wovon man spricht, aber auch nicht jeder sozusagen das in die Öffentlichkeit tragen will oder muss ja auch nicht sein. Also das macht einfach jeder, wie er will. Aber ich glaube, der Song steht so da und ist jetzt kein riesen Hit oder was weiß ich, auf den es dann eben solche Reaktionen gibt, wie zum Beispiel auf Berlin oder sowas, gibt es natürlich andere Reaktionen als auf so einen Song, ja.
Aber es ist total interessant. Finna war ja bei diesem Format Zwischen deinen Zeilen und der Moderator Schwachi hat einfach ganz selbstverständlich, und man war zuerst geplättet davon, darüber gesprochen, dass es ihm auch so geht. Und das fand ich in dem Moment total, also weiß nicht, ob mutig jetzt das richtige Wort ist, aber das hat mir in dem Moment geholfen. Und ich spreche ja jetzt mit euch auch darüber, ich habe da auch Erfahrungen gemacht. Ich würde es vielleicht gar nicht als Panikattacke irgendwie bezeichnen, aber diese Formulierung, habe ich ja vorhin schon gesagt, Panik vor der Panik, das ist sowas, das triggert bei mir total was, weil das kenne ich sehr, dass man dann wirklich irgendwie Angst hat oder auf einmal denkt, was ist jetzt los? Und dann Angst hat, dass das immer wieder einsetzt.
Ja.
Jetzt habt ihr ja, also Finna, du sagst es auch total oft, dass es dir wichtig ist, dass deine Songs, also wenn nur zwei Leute erreichen und da irgendwie was passiert, dann freust du dich schon. Also das ist eigentlich dein Antrieb, ja. So empfinde ich das immer, dass du da auf Masse gehst und bei dir, Ira, ist es ja höchstwahrscheinlich auch so, dass es jetzt nicht darum geht, hier die super Charts und Hauptsache alle finden es toll, sondern wirklich auch was zu erreichen.
Es ging bei diesem Song auch nicht darum, irgendwie einen Hit zu produzieren oder so. Also es war uns auch gleich von Anfang an klar, auch als wir im Studio saßen und verschiedene Versionen halt irgendwie so ausgearbeitet hatten, so in welche Richtung das Ganze jetzt gehen sollte, ob es jetzt so mehr so hittig in die Super-Pop-Richtung oder wie das jetzt so, und wir waren uns alle einig, das ist ein Thema, das soll berühren und es soll vor allen Dingen irgendwie auch da ankommen bei den Leuten, die es halt irgendwie auch betrifft, so, und Panikattacken an sich sind ja auch kein Hit, also es würde auch keinen Sinn machen, so, das zu verkommerzialisieren oder irgendwie zu sagen, juhu, wir haben Panikattacken, so, let's go.
Ihr auch?
So, ihr auch? Ja, alles klar, cool, dann streamt unseren Song, so haben wir es auch nicht das ist ja total bescheuert. Wir sind ja nicht irgendwie, ja, also alleine auch wie wir es beworben haben oder so, ist es ja auch irgendwie ganz klar, genau da geblieben, wo wir es auch wollten. Also das ist genau die Person, wenn sie in unser Portfolio gucken, irgendwie auf Spotify und die finden diesen Song, dass sie sich freuen können. So.
Mich würde mal interessieren, was Musik mit euch macht. Also wie, ich benutze jetzt mal das Wort konsumieren, aber wie nutzt ihr denn Musik? Also seid ihr welche, die die Stimmung verstärken? Das heißt, wenn ihr traurig seid, dann greift ihr eher zu was Traurigem? Oder seid ihr welche, die dagegen steuern? Oder wie setzt ihr Musik ein?
Darf ich noch ganz kurz eine ganz kurze Sache sagen zu den Panikattacken?
Ja.
Ich finde ja das Wort Panikattacke so schlimm eigentlich, so schrecklich. Ich habe das immer gehasst. Und als dann jemand zu mir gesagt hat, das sind Panikattacken, da habe ich gesagt, du spinnst ja, das klingt ja richtig eklig. Und das fand ich wirklich immer, das wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht haben. Ich hatte halt einfach Schwindel und so ein Zeug, ne, was einfach aus dem Nichts kam. Da hat der Körper halt irgendwas gemacht. Aber Panikattacken wollte ich nur noch mal kurz abschließend sagen zu dem Thema. Dieses Wort habe ich immer nicht so schön gefunden.
Lass uns mal gerne dabei bleiben und meine Frage jetzt einfach überspringen. Ich finde es total interessant, was du sagst. Ich glaube, dass es nämlich auch ein wesentlicher Punkt ist. Überleg dir mal dieses Wort Panikattacke. Das hat ja so eine richtige populistische Wirkung wie Bild. Das klingt ja, da hat man ja schon total Angst, wenn man nur das Wort hört. Dann denkt man
ich habe es nie als, ja genau, Attacke, als ob da so ein böses Teil da kommt.
Ja.
Aber es war halt wirklich eigentlich, ich hatte auch nie so schwere Atmung oder so. Es war nie so, dass ich im, ich weiß auch nicht, also ich hatte halt einfach absolut komische Zustände, die ich mir nicht erklären konnte. Ne? Ich habe Sternchen gesehen, da waren keine. Aber das jetzt als Panikattacke zu bezeichnen, das war mir eigentlich immer, aber es ist eben so ein Wort, ne? Das bezeichnet dann irgendwas und dann kriegst du irgendwelche Medikamente oder was weiß ich und dann, ja, man muss eben irgendwas beschreiben.
Hast du ein besseres Wort gefunden? Oder wie beschreibst du es jetzt?
Puh, gute Frage. Ich habe es immer als Zustände beschrieben oder so. Also ich habe wieder so komische Zustände oder ich habe wieder so komische Anspannungen. Es war so eine Anspannung, Zustände, so habe ich das immer eher beschrieben. Aber als Panikattacke, das klingt so total aktiv und total, als ob da irgendwas explodiert oder so.
Ja, wie gesagt, wie ein Angriff, ne?
Ja, wie ein Angriff, genau.
Ja. Wie ein Angriff und man fühlt sich sofort wehrlos und denkt, verdammt.
Also,
Panikattacke ist wirklich eine ganz schlimme. Vielleicht sollten wir uns da mal Gedanken machen, ob uns da irgendwie was einfällt, wie man das anders nennen kann.
Weil ja, ein besseres Wort. Ja.
So Freunde, ha?
Ja, Ängste.
Ja.
Aber jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal zu der Frage zurück, die ich eben gestellt habe. Also wirklich wissen, wie ihr Musik einsetzt. Weil Musik, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Musik beschützend ist und irgendwie heilsame Wirkung hat. Das ist ja auch bewiesen. Also das ist wirklich, wenn man singt, eine gewisse Wirkung auf das Atemsystem hat, dass da gewisse Hormone ausgeschüttet werden, wenn man bei einem Konzert mitsingt und so weiter. Wie setzt ihr denn Musik ein?
Also gerade im Lockdown, da habe ich so eigentlich gedacht, ohne Musik würde ich das alles nicht so gut aushalten, ganz ehrlich gesagt. Ich habe so verschiedene Playlisten. Ich höre natürlich auch Klassik, dadurch, dass ich klassisches Klavier auch studiert habe, weil ich ganz viel klassisches Klavier und aber ich habe auch so verschiedene Playlisten für verschiedene Stimmungen. Und natürlich, das unterstützt und das holt einen raus. Und das ist einfach mein Lebenselixier, sage ich mal.
Also du könntest gar nicht sagen, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann hole ich mir meistens einen fröhlichen Song. Oder hast du vielleicht eine Band, wo du sagen kannst, also das kann ich mir immer wieder anhören. Und das hat für mich irgendwie eine Wirkung.
Also eine Wirkung haben ja irgendwie... Also ich sage jetzt nicht mal, ich kann jetzt nicht so platt sagen wie, wenn ich fröhlich bin, mache ich mir eine fröhliche Musik an oder wenn ich traurig bin, so nicht oder eben umgekehrt. Es ist ja noch viel mehr, was berührt wird durch Musik auch so. Ich weiß nicht, die ganze Seele oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, so richtig. Also, weißt du, so Stimmungen sind ja mal da und wieder weg, aber es ist irgendwie noch was Größeres, es ist irgendwie noch viel größer, finde ich. Kann das jetzt nicht so richtig sagen.
Ja, interessant, macht ja nichts. Ich will ja keine Klassenarbeit, wo du jetzt Punkte kriegst. So geht ja nur deine Meinung, also von daher.
Gut.
Ja, ich würde mal sagen, ich gebe dir eine 3 Minus für die Antwort.
Oh Gott, so wie früher im Deutschunterricht bei mir.
Ich finde es halt einfach interessant, wie Leute mit Musik umgehen. Einfach, das interessiert mich. Würde mich auch mal bei dir interessieren, Finna. Wie das ist. Zum Beispiel so ein Phänomen ist ja immer, dass man, wenn man im Teenie-Alter ist, seltsamerweise einen Hang zu besonders trauriger Musik hat. Also ich kenne eigentlich kaum Teenies, die irgendwie sagen, also als ich jung war, da habe ich gehört, hier Ballermann Hits 1 bis 12. Sondern man lässt sich da so, weiß nicht, vielleicht hat man da noch mehr Energie, keine Ahnung, dass man das besser abkann. Aber wenn ich mal überlege, also als ich irgendwie so 15, 16, 17 war, also wirklich nur die ganz traurigen Sachen. Wie ist das bei dir, Finne?
Oh, also ich habe, als ich Teenie war, schon viel so Bravo-Hits gehört und so.
Echt?
Ja, jetzt momentan höre ich eigentlich echt viel Musik irgendwie, die traurig ist, aber mich irgendwie noch aufbaut. Also das ist vielleicht auch irgendwie so ein Ding.
Das gibt es auch, ja.
Ich lasse ja, sowas wie, wie hieß denn dieser Track jetzt nochmal? Den habe ich echt dauernd gepumpt und zwar irgendwie von Sia oder so. Ich weiß noch auf jeden Fall, dieser Bird Set Free und so hat mich mega gekickt. Dann noch so ein anderer Song, wo sie dann irgendwie darüber singt sozusagen, irgendwie, dass halt alles derbe schlimm war so und sie halt irgendwie, don't you cry in your pillow? I'm still alive, sozusagen, ne? Also wo es halt nochmal darum ging, sozusagen, dass man halt noch lebt und dass man halt noch am Leben ist, dass man irgendwie, ja, einfach noch da ist, so. Und dass ich das manchmal gerade in harten, depressiven Phasen einfach gar nicht glauben konnte, dass ich halt wirklich noch am Leben bin und dass es halt noch weitergeht, so. Und ich irgendwie in so einem Loch gefangen war, dass ich eigentlich dachte, so, da kommt nichts mehr und da wird auch nichts mehr und vielleicht sollte ich jetzt einfach weggehen, keine Ahnung. Und solche Gedanken hatte ich so oft. Und wenn ich dann halt diesen Alive-Track höre, irgendwie von Sia, dann denke ich mir halt echt so, das ist so ein Pop-Song, der irgendwie auch nochmal mit David Guetta aufgepumpt worden ist, irgendwie bis zum Get-No. aber es gibt so eine Piano-Version von diesem Lied und die habe ich wirklich rauf und runter gehört, einfach um mir das selber zu sagen, ich bin auch am Leben so und egal wie scheiße Kacke es ist, so ich sollte mir nichts antun und sollte da bleiben, weil vielleicht geht es ja doch noch irgendwie weiter so.
Es gibt jetzt eigentlich zwei Punkte, wo ich einhaken könnte, aber ich nehme jetzt mal den, dass du gesagt hast, dass man gar nicht mehr wusste, ob man noch da ist. Ich würde sogar fast sagen, dass das eins der ersten Anzeichen ist, dass man plötzlich da sitzt und sich irgendwie denkt, bin ich denn jetzt gerade hier? Also zumindest war das bei mir so, dass das während der Arbeit war das und irgendwie dachte ich so, ich bin jetzt gerade bei der Arbeit. Oh, also man ist ganz seltsam, man fühlt sich, man weiß zwar, dass man da ist, aber irgendwie hat man so kurz das Gefühl, ich glaube, ich bin doch nicht da. Das ist so ein, und das wiederum kann man ja nicht einordnen und denkt dann, oh, das fühlt sich unangenehm an. Und dann geht es schon los. Dann hast du quasi schon die erste Schicht so, ne? Und wenn es dann öfter passiert, also so war es zumindest bei mir. Deswegen finde ich das jetzt ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, man versteht es immer anders, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch da war. Da denkt man, glaube ich, irgendwie so schon was an noch was viel Schlimmeres. Aber es ist wirklich so ein kurzes Gefühl, ne? So dieses, Irgendwie, ja. Also so kenne ich das zumindest. Das war die eine Sache. Und das andere, weil du jetzt gesagt hast, dieser Song, gibt es auch Songs, in die ihr vielleicht so schlechte Zeiten kanalisiert habt? Kennt ihr das auch, dass man so einen Song hat, wo man denkt, uiuiui, wenn ich den jetzt höre, dann bin ich aber wieder komplett, keine Ahnung, 2001 im Sommer oder sowas. Habt ihr sowas auch?
Ne? Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so ein Song, aber es gibt so mehrere Alben, die ich nicht mehr hören kann, sozusagen.
Finde ich total krass. Es gibt die Kiwi Musikbibliothek und da schreiben immer KünstlerInnen über irgendwelche MusikerInnen, die sie irgendwie begleitet haben. Und Sophie Passmann schreibt über Frank Ocean. Und dann fängt sie da an, über Frank Ocean zu schreiben und sie schreibt eigentlich astrein über Depressionen, die sie hat. Und es ist, die macht sich richtig nackig in diesem Buch. Klar, es geht um Frank Ocean und was das für sie bedeutet hat. Und da schreibt sie auch sehr offen darüber, dass sie einfach ein paar Songs einfach nicht mehr hören kann, weil das so stark verknüpft ist. Und das kenne ich auch. Also gibt auch ein bisschen, jetzt nicht böse Musik, kann ja die Musik nichts dafür, aber man kanalisiert schon Emotionen in der Musik. Ne? Das ist beeindruckend.
Ja, total.
Fällt mir auch so eine richtig peinliche Begegnung irgendwie zu einem, die ich mit Fiverr MC damals hatte, irgendwie auf dem Puls-Festival in München. Das war zum Beispiel eins von den Alben, die ich halt echt viel gepumpt habe, so, weil es mir richtig dreckig ging. So. Und dann habe ich sie das erste Mal live und in Farbe vor mir gehabt. Und ich habe angefangen zu weinen, weil das so schlimm war für mich irgendwie, weil ich irgendwie dachte, boah, fuck, ey, du hast mir mit deiner Musik so krass geholfen. Und ich finde das so heftig einfach. Und die war total überfordert. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das überfordernd ist, wenn da so eine Person irgendwie auf einmal steht und sagt, oh Gott. Aber sie hat mega cool reagiert. Sie hat mega cool reagiert und mir ist es immer noch bis heute unangenehm. Und ich weiß, also jetzt kennen wir uns halt irgendwie, aber anders. Und ich weiß nicht, ob sie weiß, dass ich das war.
Jetzt weiß sie es, falls sie das irgendwie mitkriegt.
Aber das war auf jeden Fall krass. Also
ich habe jetzt ganz am Anfang auch gesagt, dass ich es mutig finde, dass ihr überhaupt über dieses Thema redet und auch noch darüber singt. Und zwar auch aus dem Grund, es gibt ja keine allgemeingültige Antwort. Ne? Das ist ja das Schlimme daran. Man kann ja quasi nicht sagen, hey, mach so und so. Oder wir machen das so, das funktioniert für dich auch. Und ich finde, das ist eigentlich das Traurigste an dieser Sache, ne? Dass man ja nicht universal helfen kann.
Aber ich glaube, das war auch nicht unser Anspruch. Also wir haben das schon, allein wir drei, also Spoke, Ira und ich, haben das schon total gemerkt, dass wir drei schon so einen unterschiedlichen Umgang mit diesen Zuständen haben, so dass man das gar nicht über einen Kamm scheren kann. Wenn wir drei das schon nicht irgendwie untereinander irgendwie hinkriegen, wie soll man dann so was Universelles irgendwie raushauen? So, das war aber auch von Anfang an nicht der Anspruch. So.
Ja, das stimmt.
Ich habe über euch recherchiert, über beide, und habe über beide aus meiner Sicht viel zu wenig gefunden. Und gerade bei dir, Ira, ist mir aufgefallen, ich habe da ein paar Interviews mir angeschaut, da dachte ich mir wirklich, meine Güte, wie cool sie bleibt. Ich wäre, glaube ich, ausgerastet, was für dumme Fragen die teilweise stellen. Also ich habe
ja, das stimmt. Ich
hab eine Sache rausgefunden, da warst du beim Woman of the World Festival 2014 und bist interviewt worden. Dann hat er dich gefragt, was findest du gut an Männern? Ich dachte mir so, was ist das für eine Frage? Was findest du gut an Männern? Also das hast du doch niemals gesagt, dass du irgendwas daran nicht gut findest. Und dann habe ich eins gefunden, das war so ein Off-Text. Da ging es irgendwie darum, da sagte die Stimme, ich versuche das jetzt mal zu imitieren, da sagte die Stimme, kaum zu glauben, dass hinter diesen harten Beats so eine niedliche Person versteckt ist. Doch der scheint gut, denn Ira hat sich schon immer mit viel Verbissenheit durchschlagen müssen. Und ich dachte mir, ey, noch mehr Framing geht gar nicht. Also das ist wirklich...
Oh Gott! Ich weiß nicht,
was denkt man in dem Moment?
Danke, dass du das mal aufdeckst, diesen Müll, der mir schon seit 10 Jahren echt oft passiert. Oder solche Headlines wie die rockende Prinzessin oder so ein Scheiß. Weißt du, sowas? oder die ravende Klavierlehrerin. Lauter so ein Scheiß, wirklich.
Man kann ja dann schlecht sagen zu dem, was redest du für einen Scheiß, aber du denkst ja schon in dem Moment, meine Güte, oder?
Also ich habe mir wirklich gewünscht, dass die sich ein bisschen anders vorbereiten, diese Menschen, ja. Natürlich.
Und das ist mir
das war schon peinlich, ja.
Und teilweise war es auch so, also gerade jetzt bei dir, Finna, ist mir aufgefallen, und ich will gar nicht sagen, dass das Böse immer gemeint ist. Ich glaube, die meinen es teilweise nicht böse. Aber ich habe bei dir, Finna, einen Auftritt gesehen, das war bei so einer norddeutschen Show. Und ich glaube, die meinte das gar nicht böse. Du hast hammermäßig zwei Lieder gesungen, die ich selbst begleitet. Das war so hammermäßig und ich dachte, okay, die erste Frage wird jetzt in ihre Musik gehen. Und das Erste, was sie gefragt hat, war nach deinen sexuellen Präferenzen und ich dachte mir so, was? Also das ist wirklich teilweise auch, finde ich, echt dreist, aber das Schlimme daran ist, man merkt, die meinen das gar nicht böse, sondern die denken, ach, guck mal, die sagt hier, sie ist für queer, dann kann man die ja mal ruhig alles fragen. Ne? Wie bleibst du cool in so einem Moment, dass du nicht einfach sagst, sorry, aber das geht dich jetzt eigentlich, glaube ich, hat jetzt gerade nichts, tut nichts zur Sache, ehrlich gesagt.
Absolut, also ich weiß auch nicht, wie oft reiß ich einfach gerne, mit wem ich jetzt gerade schlafe oder sonst was, so off-topic, ne? Also das ist dann das, was nicht im Interview dann irgendwie passiert, sondern dann so, ja, bist du jetzt eigentlich mit einer Frau oder mit einem Typen zusammen? So, irgendwie habe ich es jetzt nicht so ganz verstanden, sozusagen. Solche Fragen, die dann so off-topic kommen, sind noch schlimmer und noch dreister sozusagen. Dann bin ich irgendwie doch noch irgendwie dankbar, dummerweise, darum, dass sie es irgendwie versuchen, noch sensibel im Interview hinzukriegen. So. Aber regt mich auf jeden Fall dolle auf. So. Und es irgendwie auf der einen Seite, finde ich, ist es wichtig, halt Sichtbarkeit zu schaffen. So. Und dem Ganzen will ich auch irgendwie einen Raum geben, so dass Menschen irgendwie auch wissen, dass Homophobie halt voll das Thema für mich ist und Transphobie auch so. Gerade aus meiner eigenen Liebesbiografie, sag ich mal. Also, dass ich das schon schwierig finde, ja, nicht alles offen zu legen, so. Das ist voll ein Zwiespalt, so.
Weil du ja nicht die Beauftragte dafür bist. Also ich sehe mich schon in meiner Aufgabe als Journalistin irgendwie dafür verantwortlich, gewisse Prozesse anzustoßen und muss allerdings sagen, dass mir dieses Thema Sichtbarkeit von Frauen in der Musik wirklich, ehrlich gesagt, dass ich das auch ziemlich spät auf dem Zettel hatte. Und jetzt ist es so, dass ich versuche, bewusst meine Augen offen zu halten und gute KünstlerInnen zu finden und dann aber total oft merke, dass die auch noch gar nicht so weit sind. Also, dass die teilweise sagen, ich möchte nicht im Rahmen der Band sprechen oder dass die zum Beispiel selbst, keine Ahnung, Schlagzeug spielen seit 5 Jahren, aber noch nie darüber geredet haben. Also, die sind noch nie gefragt worden, wie hast du eigentlich damals angefangen, Schlagzeug zu spielen? Und die sind da gar nicht so firm da drin. Und wenn man jetzt gerade bei dir, Ira, schaut, du bist erste Release auf Audiolied gewesen und gerade die alten Interviewschnipsel, die man von dir findet, da sagst du schon Dinge, die heute als total revolutionär gefeiert werden. Also ich habe ein Interview gefunden von 2011, da hast du gesagt, ich habe jetzt eine Phase, in der ich froh bin, wenn ich nicht traurig bin. 2011 wohlgemerkt, also vor 10 Jahren. Und heutzutage heißt es, ja, da muss man drüber reden und so. Und ich dachte mir, ja, da war schon jemand, der hätte drüber geredet, hätte vielleicht mal drauf eingehen müssen. Also jetzt alleine, ich würde jetzt vielleicht mal sagen, seit 2 Jahren oder 3 Jahren versuche ich mich damit zu beschäftigen und ich finde es schon ultra frustrierend. Ich finde es so frustrierend, weil wenn du einmal die Tür aufgemacht hast, dass dir Dinge bewusst werden, dann siehst du das ja ab da immer, wenn du jetzt nicht der Vollidiot hoch 10 bist. Und dann hast du die Scheiße an den Hacken, weil da musst du damit umgehen. Deshalb, wie ist es für euch? Seht ihr eine Entwicklung? Versucht ihr das positiv zu sehen? Seid ihr da manchmal auch müde?
Ja, total. Ich kam ja so auch eigentlich als eine der ersten Frauen zu Audiolied überhaupt. Und das war halt einfach eine reine Männerdomäne. Auch dieses Audiolied, die ja so offen sind und lieb und alles. Aber trotzdem war ich dann trotzdem eben sozusagen so ein bisschen so, ach ja, wir haben ja doch eine Frau immerhin, ne? Und die war dann so eine Art Schmuck, durfte manchmal mal als Vorband spielen irgendwo, aber in Wirklichkeit naja, die kann froh sein, dass sie hier ist, so ungefähr. Also ich habe da nicht so den Respekt oder so bekommen, den andere Bands bekommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so scheiße war ich ja jetzt auch nicht, sagen wir mal. Aber ja, aber es war wirklich diese Headline, weißt du? Ne? Weißt du, diese Headlines, die es gab, das ist ja nicht nur eine scheiß Headline, das war ja auch wirklich so in den Köpfen. Und das ist ja schon seit Ewigkeiten in den Köpfen. Und das ist leider heute immer noch in den Köpfen. Und dass, ach, die Frau, ja, ach, die sieht ja ganz gut aus, aber ist schon ein bisschen zu alt oder irgendwie sowas. Ne? So, ach, naja, zu mir hat mal ein Produzent gesagt, da war ich 19, da habe ich irgendwie noch so geguckt, was ich machen kann. Ne? Da war ich 19 und hat er gesagt, ja, bist ja schon ein bisschen alt. Und ehrlich gesagt, ja, und ehrlich gesagt hat auch Lars ganz ehrlich zu mir gesagt, ich kam ja zur Audiolied, da wurde ich so 30 oder 29, 30. Und dann hat Lars zu mir gesagt, na, bist du ja jetzt auch schon ganz schön alt, bist ja auch schon 30. Und aber ich glaube nicht, dass er das jemals zu Thorson oder so gesagt hätte, ja, ne? Weil der darf natürlich so alt sein, wie er will, aber
ganz,
ne?
Genau.
Ja, und das sind halt so Sachen, mit denen schlage ich mich die ganze Zeit rum. Und ich habe mir irgendwann so ehrlich gesagt gesagt, dass mir das alles scheißegal ist und ich halt einfach nur selbstbestimmt meine Sachen machen will und ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel mit dem ganzen Zeug zu tun haben will, ganz, ganz ehrlich, weil man einfach, ich weiß auch nicht, ja, es ist irgendwie frustrierend. Es ist frustrierend, dass man immer noch kämpfen muss. Es wird andererseits auch von einem verlangt, dass man immer auf dieses Thema, wenn man eine Frau ist, dass man das Thema sozusagen auch groß schreiben muss und was weiß ich. Ich will halt einfach mein Ding machen. Und niemand soll irgendwas, ja, ich weiß auch nicht, mich irgendwo einordnen oder sagen, ich bin alt oder so, ist mir doch egal. Sollen mich alle am Arsch lecken. Ich bin halt wirklich schon alt, das ist mir doch wurscht. Was soll's?
Ich bin genauso alt wie du, von daher können uns beide am Arsch lecken.
Können uns auf jeden Fall absolut am Arsch lecken. Das ist doch, weißt du, sowas wirft man doch keinem Mann vor, oder? Dass er zu alt ist. Guck dir Iggy Pop an. Er macht auch immer weiter. Ich mache auch immer weiter. Ich lasse mich aber nicht unterkriegen.
Der klavierspielende Iggy Pop.
Yeah. Peaches ist jetzt. Ja. Ja. Peaches war ja 30, als sie ihr Teaches for Peaches veröffentlicht hat. Und ist jetzt 54 und hat jetzt gerade am Freitag Pussy Mask veröffentlicht. So. Sie ist auf jeden Fall absolut mein Idol, so was das angeht, wo ich auch das irgendwie denke. Und was ich noch eben zu Audiolied noch sagen wollte, ist auf jeden Fall so, zum Glück sind jetzt ja auch nochmal, also hat sich nochmal ordentlich was gewandelt, so, ne? Also jetzt sind die Supportstrukturen nochmal wieder andere und Frau Audiolied ist am Start. Das finde ich auf jeden Fall total berechtigt und ich verstehe die Kritik auch total so. Nur ich glaube, genau, auch wenn jetzt immer noch so dumme Kommentare manchmal kommen, so, weil jemand irgendwie mal nicht aware ist oder so, kriegt man jetzt wenigstens mit, dass ich auch mal dafür entschuldigt werden kann. Und das finde ich schon ganz geil. Mhm.
Immerhin, ne? Immerhin. Ein bisschen was, ja.
Glaube ich, die einzige Entwicklung, ne? Die man jetzt zumindest Stand heute irgendwie so feststellen kann, dass es zumindest jetzt so eine Art, ja, wie soll man das sagen, Aufsichtsrat oder so eine, ja.
Ja. Stimmt.
Und dass Leute sagen, halt, warte mal kurz. So aber nicht. Ja, finde ich auch interessant. Und selbst die Guten, deswegen, das meine ich, es ist keine
jetzt
böse
Molly Absicht. Auch in der Geschäftsleitung,
selbst die Guten machen da manchmal Fehler.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich weiß nicht genau, ob ihr überhaupt dann jetzt so darüber reden wollt oder ob das vielleicht für euch jetzt irgendwie auch ein müßiges Thema ist. Vielleicht können wir auch mal einfach darüber reden, ich sag mal so, keine Depression, keine Angstzustände zu haben oder wenn wir jetzt wirklich das nochmal aufgreifen, Ira, was du gesagt hast, ich habe jetzt eine Phase, in der ich froh bin, wenn ich nicht traurig bin, das Gegenteil von traurig sein ist Glück. Was bedeutet denn Glück für euch und wie fühlt ihr euch von dem Zwang, glücklich sein zu müssen, unter Druck gesetzt?
Also die Frage war ja tatsächlich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da hat mich die Frage war ja, bist du glücklich oder irgend sowas, ne? Und dann habe ich gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht traurig bin oder sowas. Mhm. Also für mich diese Frage, bist du glücklich? Ja, das ist sowas wie, wie geht's dir? Oder ich weiß auch nicht. Für mich ist das nicht wichtig, so glücklich zu sein, ne? Ich bin ja auch nur ein Idiot. Weißt du, also wieso soll ich einen Anspruch haben, glücklich? Also wieso soll ich das für mich beanspruchen, ne? Glücklich zu sein, weißt du? Mhm. Also ich bin einfach froh, wenn ich nicht so viel kaputt mache oder nicht so viele, wenn ich Leuten was nett zu Leuten sein darf oder meine Schüler, die ich habe ganz viele süße Schüler, wenn die glücklich sind nach der Klavierstunde, da bin ich froh. Oder wenn ich auf dem Balkon sitze oder was weiß ich. Also ich glaube, dieses Glücklichsein, dieser Anspruch, ne, der kann einen nur unglücklich machen. Mhm. Das ist jetzt sozusagen das, was ich dazu sagen kann. Jetzt du, Finna.
Ich finde das eigentlich voll gut, was du gesagt hast. Also für mich ist es auf jeden Fall pures Glück, immer wieder sich zu connecten. Und wie du eben, als du Ira meintest, irgendwie auf dem Balkon zu sitzen, da musste ich an unseren Balkonabend auch direkt denken. So.
Da habe ich wieder angefangen zu rauchen. Ich habe 9 Jahre nicht geraucht und Finna war bei mir auf dem Balkon und ich habe angefangen zu rauchen. Das nur mal dazu. Aber Finny, ich find's eigentlich, mir macht Spaß. Muss ich dir nochmal kurz sagen. Mir macht's wieder Spaß.
Sehr gut. Das ist vielleicht auch Glück, früher sterben zu können oder so.
Genau, also genau. Diese ganzen Ansprüche, das ist nichts. Das ist nichts.
Aber man hat vielleicht, ich weiß nicht, ich will ja jetzt nicht zu privat werden, aber Finna, du hast eine Tochter. Inwieweit hast du denn so einen Anspruch, dass du dir denkst, okay, vor 20 Jahren war es schon schlechter, ich möchte gerne für meine Tochter oder für alle, es muss ja nicht deine eigene Tochter sein, für alle, die da kommen, irgendwie was vorbereiten, das irgendwie netter ist.
Ja, also ich finde es tatsächlich ganz schön hart, also zu denken so, ich könnte jetzt irgendwas aufbauen sozusagen, was irgendwie geiler ist als das, was wir bisher hatten so. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, als ich Mutter geworden bin so, dass ich einfach voll den Stress innerlich hatte und dachte so, fuck, wie kann ich jetzt Menschen in so eine sexistische Kackgesellschaft irgendwie überhaupt reingebären so. Das kann ich gar nicht irgendwie verantworten. Und ey, man gibt sich so viel Mühe, aber trotzdem gibt es halt noch diese Welt, ne? Also die ja irgendwie komplett gegen einen arbeitet. Und man kann halt nur irgendwie versuchen, zu Hause halt irgendwie so einen Safe Space zu kreieren, den man sich selber wünscht. Und den Rest hat man dann irgendwie nur noch wenig in der Hand, so. Und man kann halt irgendwie nur zu Hause halt über alles Mögliche reden und darauf aufmerksam. Also ich weiß noch, wie ich mit meiner Tochter irgendwie über Hanau geredet habe, sie ist 7 so. Und ich finde das total wichtig. Also ich finde es einfach wichtig, dass so politische Themen nicht untergehen und kindgerecht irgendwie auch verpackt werden dürfen. So, ne? Und dass Kinder an Kindern die Welt, wie kacke sie auch ist, irgendwie nicht vorbeigeht, sondern sie lernen, damit irgendwie umzugehen. Und wissen, dass es Safe Spaces gibt zu Hause, in die man sich zurückziehen kann und nochmal gucken kann irgendwie und sich eine Sicherheit holen kann. Und sie ist so klitsch, sie ist so selbstbewusst und ich bin so stolz auf sie einfach, dass sie einfach immer ihre eigenen Grenzen so zieht und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. So, das ist Wahnsinn, also... Ja, weiß gar nicht irgendwie, die macht das schon alles selber.
Cool. Oh Mann, wie gesagt, ich habe jetzt noch voll viele Sachen so auf dem Zettel, aber irgendwie habe ich so kein schönes Gefühl, wenn das nicht so schön aufgezeichnet ist. Ich finde es jetzt irgendwie schade, deswegen wollten wir noch über, ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal, wenn das Internet besser ist, auf jeden Fall. Aber es war mir jetzt noch wichtig, dass wir nochmal über Tour d'Amour reden. Ich könnte es jetzt zusammenfassen, aber ich wusste, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, gar nicht, Finna, dass du da in die Planung, Durchführung, was auch immer involviert bist und dementsprechend kannst du das eigentlich am besten machen.
Genau, die Tour d'Amour haben wir jetzt vor einem Jahr ungefähr angefangen zu planen irgendwie. Ja, weil da es auch schon wieder extrem schlimm an den EU-Außengrenzen war und wir einfach dachten so, wir müssen irgendwas tun und der Lockdown ging los und die Kulturbranche war ungenutzt. Keine Touren sollten mehr stattfinden, keine Konzerte sollten mehr stattfinden, keine Clubs sollten mehr öffnen. Und wir dachten halt so, okay, wie kann man das halt in irgendwas umwandeln als Hilfsnetzwerk irgendwie für die EU-Außengrenzen, für die Menschen, die dort in Moria, Lesbos etc. Die Situation aushalten müssen. Und wir haben quasi jetzt, oder wir nutzen gerade die stillgelegte Kulturstruktur, also Clubs als Sammelstellen, Nightliner als Transportmöglichkeiten und Artists als Plattform, sozusagen. Ira ist auch dabei, die ihr Fame und Face halt mit uns irgendwie sharen und aufmerksam machen darüber, dass wir einen Appell an die Bundesregierung machen, dass die Menschen dort evakuiert werden müssen, so, und dass dieser Aufnahmestopp und diese Aufnahmeblockade aufhören muss, so. Es ist wichtig, dass die Menschen dort nicht verharren und nichts haben, so. Das muss aufhören. Wir müssen die Menschen aufnehmen. Wir haben Kapazitäten. Es gibt 200 Städte und Kommunen, die sich als sichere Städte und Häfen schon selber ausgeschrieben haben. Wir haben Platz. Es kann nicht sein, dass eine Person darüber entscheidet, dass Menschen hier nicht herkommen können. So. Weil wir sind ein riesiges Netzwerk so, von Leuten, die bereit sind, Menschen zu evakuieren und aufzunehmen so, und denen ein Zuhause bieten können. So.
Das eine ist also, dass man es quasi mit seiner Stimme unterstützen kann. Und das andere ist ja diese große Spendenaktion, die es jetzt gibt.
Genau, das ist mit der Leave No One Behind-Kampagne, arbeiten wir ganz eng zusammen. Dort, wir arbeiten mit dem Bündnis Grenzenlose Hilfe zusammen. Und da ist auch Hanseatic Help, Seebrücke, Sea-Watch und so weiter und so fort, die sind alle dabei. Und wir teilen uns quasi einen Spendentopf für die ganze gesamte Organisation. Und dieses Spendenkonto findet man auf der Leave No One Behind-Seite. Wir haben da von unserer Webseite www.tourdamour.eu auch nochmal hin verlinkt, um dort halt irgendwie die Organisation, die auch schon seit langem diese Arbeit auch machen, mit einer Kraft und Stärke und Liebe so, dass wir die ganzen Organisationen auch mitsupporten können sozusagen, damit wir alle gemeinsam irgendwie was bewegen. Und das ist wirklich einzigartig, dass wir uns alle halt mal einen Spendentopf teilen. Das ist voll geil so.
Ja, das Bitterste, hast du, glaube ich, eben schon gesagt, ist, dass wirklich ein Großteil der Menschen eigentlich bereit ist, um zu helfen und sagt, hier, die sollen einfach kommen, wir kriegen das irgendwie hin. Auch dieses Verhasste, wir schaffen das, steckt ja da irgendwie drin. Und dann sind da so 2-3 Leute, die aufgrund von was auch immer die Entscheidung gemacht haben, zu sagen, nö, so aber nicht.
Genau, und vor allen Dingen geht es halt auch darum, dass die Leute, die halt eine Reichweite haben, wie Ira zum Beispiel, dass sie halt ihr Bild halt irgendwie zeigt und da mit dem eigenen Namen und Gesicht auch vor allen Dingen steht, und um zu zeigen, dass wir voll viele sind, die diese Forderungen haben, dass die Lager evakuiert gehören und dass die Menschen bitte aufgenommen werden sollen. Und wir sammeln jetzt Spenden, das können wir jetzt machen irgendwie, weil das ist das Einzige, was wir jetzt gerade machen können. Aber wir wünschen uns eigentlich was anderes auch noch, ne?
Die Reichweite halt für was Gescheites nutzen, ne? Da kann man ja eigentlich auch wieder den Bogen zu eurem Song jetzt irgendwie schlagen. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Man kann Dinge nicht ausblenden davon. Also die Ängste, um jetzt wieder zurückzukommen, die kannst du auch nicht einfach wegdenken. Du musst zur Not in Therapie gehen, du musst ärztliche Hilfe suchen, du musst vielleicht Medikamente nehmen und das am besten so schnell wie möglich. Und so ist es ja eigentlich mit allem im Leben. Du musst dich damit auseinandersetzen, mit der Scheiße, auch wenn es stinkt.
So ist es, genau.
Es ist halt auch einfach, die ganze Veranstaltungsbranche ist bedroht. So. Und wenn ich dann auch sehe, so, dass einige Artists da einfach gar nichts zu sagen haben, dass sie gerade irgendwie, also ich finde, wir können auch mal über Geld reden, so, ne? Also so pleite wie jetzt, ja, ich glaube, ich noch nie. Das ist auf jeden Fall richtig heftig und ich war schon sehr oft sehr, sehr pleite. So, aber wirklich so mit einem Euro da noch in der Tasche rumzulaufen und zu hoffen, dass man irgendeine scheiß Corona-Hilfe kriegt, so, das ist total der Abfuck. Also vor allen Dingen für kleine Artists, gar nicht zu wissen, ob es irgendwann wieder losgeht, ob die Clubs, in denen ich gespielt habe, überhaupt noch existieren werden, weil ich bin nicht eine, die irgendwie riesen Hallen füllt oder so, wo ich safe sein kann, dass die ganzen Clubs noch da sind, wenn ich irgendwie wieder anfangen möchte oder so. Und das beeinflusst jetzt auch natürlich total die Planung irgendwie, wenn ich jetzt ein Album machen will. So, ich möchte ein Album machen. Natürlich habe ich Lust, Musik zu releasen, aber ich habe keinen Bock, dass nicht irgendwie auch live gespielt werden darf, so. Also, weil es halt eben nicht um Klickzahlen geht irgendwie für mich, sondern mir geht es halt darum, irgendwie persönlich halt mit den Leuten in Kontakt zu sein so und irgendwie persönlich in irgendwelche Gesichter zu gucken so und persönlich eine Atmosphäre zu teilen so. Und das ist halt einfach nicht möglich, wenn man nur im Internet stattfindet und irgendwie guckt, irgendwie, wie viele Klicks jetzt unsere letzte Single hatte oder so.
Und ich finde es dann zum einen ungeheuerlich, wenn man dann irgendwie sieht, dass große Bands, von denen man ja weiß, wenn man ein bisschen Ahnung von Musikbusiness hat, dass die jetzt nicht unbedingt so schlecht dastehen, wenn die mal ein Jahr nichts spielen können, wenn die dann irgendwelche großen Streams aufziehen, wo die dann echt mit Lichtshow und was weiß ich was kommen und wirklich am besten noch genau den gleichen Rotz machen, als ob da Leute davor stehen würden. Also es ist noch nicht mal angepasst. Es ist noch nicht mal so, dass du das Gefühl hast, denen ist bewusst, dass da niemand steht, sondern es sind dann einfach... Meistens muss man jetzt einfach so sagen, sind es dann die fünf Dudes, die stehen dann da, als ob nichts gewesen wäre, ziehen ihre Show, da kostet dann so ein Stream 15 Euro und das war's. Und natürlich gibt es da auch, also die Zielgruppe hat ja auch eine gewisse Kapazität. Du kannst dir jetzt auch nicht 5 Konzerte im Monat für 15 Euro anschauen. Also schaust du dir halt dann das Groß an, das finde ich einfach auch irgendwie nicht fair. Da ist sehr wenig Solidarität, das finde ich schon, ist schon sehr auffällig jetzt. Wer kümmert sich jetzt um sich und wer kümmert sich jetzt um andere? Also das finde ich, merkt man schon.
Ja, voll. Ja, auch alle, die jetzt irgendwie auch solo selbstständig sind, Ira betrifft das ja auch total. Du hattest ja auch in der Zeitung auch nochmal darüber geredet und so, ne? Also ich fand das total geil, was du gesagt hast. So, ich konnte damit so viel anfangen, dass du einfach auch mal auf die Kacke haust und sagst, Mann, ganz ehrlich, wir sind einfach finanziell krass am Arsch. So, und niemand denkt an uns so.
Ja, absolut. Ja, ja.
Nur Konzerte, Unterricht, der dann auch irgendwie online stattfinden muss, so. Also man hat sich ja schon was aufgebaut. Ist ja nicht so, dass man irgendwie die ganze Zeit nichts gemacht hat oder so. Aber man hat sich ja auch schon was aufgebaut, was funktioniert hat. Und das wird einem dann so weggenommen.
Aber ich möchte jetzt gerne, sorry, aber den Podcast insofern zu Ende bringen, dass wir vielleicht abschließend einfach mal überlegen, also es geht jetzt nicht darum, so Senior Rossi sucht das Glück, nicht die abschließende Glücksformeln, aber vielleicht gibt es von euch einen Tipp, was denn Dinge sind, die euch glücklich machen. Ira hat schon ein bisschen angedeutet, auf dem Balkon sitzen, die vielleicht auch bei anderen
anzufangen zu rauchen.
Genau. Yeah. Zwei vielleicht habt ihr da so abschließend was.
Also was ich ganz persönlich zu meinem Glück jetzt zähle, ist auch, ich habe da so ein ganz altes Haus gekauft, aber das war jetzt richtig billig. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe ganz viel Geld. Es war richtig billig, weil es von Messis war. Das haben wir sozusagen, das habe ich vor einem Jahr gekauft und habe das zusammen mit meinen Eltern, ja, entrümpelt erstmal, dann zu einem Rohbau gemacht. Das sind insgesamt 180 Quadratmeter, genau. Alle zwei Wochen bin ich dort, das ist in der Nähe von Kassel, vom Dorfe. Und das ist richtig gut. Da klotzt man gar nicht aufs Handy, nichts. Man hat einfach den ganzen Tag 8 Stunden sozusagen irgendwie was zu tun. Ne? Man kann erstens kreativ sein, auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe auch so ein bisschen, kam mir das vor, als ob ich mir selbst so einen Job gegeben habe. Ne? Ich habe mir so einen Kredit genommen. Und da kann ich auch von dem Kredit einfach mal was nehmen, so ungefähr. Ne? Habe mir selbst einen Job verschafft. Also das nenne ich halt so dann schöne Selbstständigkeit. Absolute Selbstständigkeit. Das fand ich irgendwie schön.
Tipp Nummer 1, Messi-Haus kaufen, ne? Und da drin Handwerk.
Genau. Genau.
Kannst du das toppen, Finna?
Oh Gott, ich glaube nicht. Ich glaube, was immer hilft, ist auf jeden Fall, sich zu connecten und irgendwie sich irgendwie Menschen zu suchen, die das verstehen, was man gerade macht und tut so und einen mit einbeziehen so. Und sich auszutauschen irgendwie auch, wo einfach, hallo, wie geht's dir, einfach keine Floskel ist, sondern einfach wirklich ernsthaft nachgefragt wird, so, wie geht's dir? Und die Antworten halt dann auch dementsprechend ausgetauscht werden, so. Das ist für mich auf jeden Fall Glück, also wenn man so aufeinander Acht gibt, so, ne? Und halt wirklich interessiert ist, so, was bei der anderen Person ist und dann halt sich connected und solidarisiert.
Mein Glückstipp wäre Bärlauch. Ich finde Bärlauch, Rezepte mit Bärlauch machen, macht auch total Bock.